Guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite. Happy New Year. Feliz Año Nuevo. Und ein gutes Neues alle. Ich hoffe, du hast die Weihnachtszeit geniessen mit Family, mit Freunden, wie auch immer, dass du gefeiert hast. Wir auf jeden Fall haben eine gute Zeit gehabt, ein bisschen runterfahren und jetzt sind wir da, starten wir wieder das neue Jahr. Und ich hoffe auch, dass du das neue Jahr oder ins neue Jahr gestartet bist mit Erwartung. Und zwar, wenn ich sage mit Erwartung, ist es ein allgemeines Statement, aber was ich meine ist mit der Erwartung, dass Gott dir etwas Frisches wird sagen in diesem neuen Jahr. Dass Gott dir Erlebnisse wird geben, Begegnungen wird schenken. Und dass du Gott näher kennenlernst, und zwar in einem neuen Mass, als das, wo du letztes Jahr vielleicht mit ihm unterwegs gewesen bist. Ich glaube, wir alle sollen wachsen im Glauben. Und das ist unser Gebet. Das ist von mir und von der Giselle für die ganze Church hier in Zürich. Oder für jeden Einzelnen, der sich zu dieser Church zählt. Wir starten, wie Caroline gesagt hat, eine neue Predigtserie. Und die heißt «Wir glauben». Wir glauben, und wir werden uns das apostolische Glaubensbekenntnis anschauen bis Ende Februar. Okay? Ziele für Ziele, Wort für Wort, bis Ende Februar. Und ich freue mich echt auf alles, was wir in den nächsten paar Wochen werden gemeinsam entdecken. Aber die erste Frage, wer von euch hat schon mal vom apostolischen Glaubensbekenntnis gehört? Wer hat nicht von dem Glaubensbekenntnis gehört? No shame, okay? No problem. Das ist überhaupt kein Problem. Die Leute, die entweder katholisch oder lutherisch aufgewachsen sind, die sind vielleicht ein bisschen triggert worden. Weil die fragen sich, warum müssen wir das jetzt bis Ende Februar anschauen? Das kenne ich schon auswendig. Ich musste es immer wieder wiederholen. Ich zum Beispiel, ich bin katholisch aufgewachsen und ich habe das auswendig können. Nach dem Beichten, nach der Firmung, haben wir das immer wieder müssen sagen und zeigen, dass wir das können. Aber keine Angst, wir werden hier keinen Beichtstuhl hinstellen. Wir werden auch keine Prüfung machen, Anfang März, um zu schauen, hey, wer kennt es, wer weiß es noch. Aber was wir auf jeden Fall werden machen, ist, wir werden sehen, was für eine enorme Kraft, was für eine enorme Relevanz auch heute für unseren Alltag in diesem Glaubensbekenntnis ist. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist ein erstaunlicher Text. Es ist eines der wichtigsten Dokumente in der Kirchengeschichte und wir werden das in ein paar Sekunden auch lesen. Aber zuerst, was ist überhaupt das apostolische Glaubensbekenntnis? Der Text ist dann geschrieben wurde, wo das Neue Testament in der Form, wie wir es kennen, noch nicht fertig geschrieben war. Nach der Verstehung von Jesus und nach seiner Rückkehr zum Himmel kommt dann die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, dass der Heilige Geist kommt, dass die Kirche geboren wird, dass der Petrus predigt, Leute kommen zum Glauben, die werden getauft und viele Menschen werden Teil von der Kirche. Und was wir auch sehen, ist, dass Churches überall in der Region gegründet werden. Die Kirchen, die einzelnen Kirchen, die wachsen und wachsen und Menschen werden verändert, Städte, Regionen werden verändert durch die Kraft vom Evangelium. Und die Briefe vom Apostel Paulus, die werden geschrieben, die werden verteilt, überall in den Kirchen. Aber es hat noch kein neues Testament gegeben. Es hat also ein mega Bedürfnis gehabt, etwas zu schreiben, das gut zusammenfasst, was die Leute damals geglaubt haben, weil richtig viele Leute sind zum Glauben gekommen. Nicht nur Juden, sondern auch andere sind getauft worden, haben Wunder erlebt, sind Teil von der Kirche geworden. Und darum sind einige von den Aposteln zusammengekommen und haben den Text verfasst, wo wir heute das apostolische Glaubensbekenntnis kennen. Und jeder, der getauft worden ist, ist vor der Gemeinde, vor der Kirche gestanden und hat den Text vorgelesen, bevor dass sie im Wasser getauft worden sind. Sie haben den Text auch immer wieder in der Kirche gelesen Und es war ein Test, der in der Gemeinschaft gelebt hat. Es ist nicht einfach etwas, was sie geschrieben haben und fertig ist, sondern es hat Leben gehabt. Es war ein Text, wo der erste Churches wirklich oder von grosser Bedeutung war. Und du fragst dich vielleicht, warum wir diese Predigtserie überhaupt machen. Weil was ist denn die Bedeutung für uns? Heute ist es schön, wenn es für die ersten Kirchen gut war, aber wir haben ja das Neue Testament jetzt schon. Warum machen wir das? Was ist die Bedeutung für uns heute? Ich gebe dir einfach 3 Gründe ganz kurz und dann lesen wir das Glaubensbekenntnis. Erstens, es ist extrem wichtig zu wissen, dass wir als Christen mit etwas verbunden sind, das grösser ist als uns selber. Das alles ist nicht neu. Die Kirche ist nicht neu. Es ist nicht etwas, das nach Corona entstanden ist. Es ist nicht ein Schweizer Ding. Es ist nicht eine europäische Tradition, die es seit ein paar hundert Jahren gibt. Es ist auch nicht etwas, das wir aus den USA importiert haben. Das alles geht Tausende von Jahren zurück zum Neuen und dann zum Alten Testament. Und wir bauen auf etwas, was es schon sehr lange gibt. Und es ist so kraftvoll, zu wissen, dass die ersten Christen das Dokument auch hatten, das Glaubensbekenntnis hatten und alles geglaubt haben, was dort geschrieben war. Schon vor 2000 Jahren haben die ersten Christen den Text studiert. Es ist wichtig zu wissen, dass unser Glaube verbunden ist mit etwas, das grösser ist als uns selber und auch grösser ist als unsere Church. Zweitens, es ist lebensnotwendig zu wissen, dass das, was wir glauben, wichtig ist. Dass das, was wir glauben, zählt. Ich weiß nicht, in welchem Mass dass du das erlebst, aber ich glaube, es gibt einen Krieg gegen das, was wir als Christen glauben. Verschiedene Meinungsrichtungen, die gegen unseren Glauben reden. Und die Stimmen sind zum Teil auch laut. Und darum ist es so wichtig zu wissen, hey, was ist überhaupt ein Christ? Was macht ein Christ aus? Und die einfache Antwort, die man geben kann, ist jemand, der an Gott glaubt. Das stimmt. Aber der Teufel glaubt auch an Gott. Nein, du meinst vielleicht, nein, ich glaube an Gottes Kraft, ich glaube, dass er am Wirken ist, ja? Der Teufel auch. Was ist denn ein Christ? Was glauben wir? Wo stehen wir? Was glauben wir nicht? Es ist notwendig zu wissen, was wir genau glauben. Ob du erst seit ein paar Wochen im Glauben bist, ob du schon seit 20 Jahren mit Jesus unterwegs bist. Eugene Peterson, der die englische Übersetzung geschrieben hat, The Message, hat Folgendes geschrieben: Ohne zu zögern und scheinbar ohne nachzudenken, machen sich die Nachfolger Jesu die Wege und Mittel der Welt zu eigen. Sie führen ihr tägliches Leben in Jesu Namen, aber auf die Art und Weise der Welt. Der Weg Jesu ist ein alternativer Weg zur Welt, keine Ergänzung zu ihr. Man kann Jesus nicht folgen, wie man will. Man kann Jesus nicht folgen, wie man will. Was heißt das? Es gibt eine bestimmte Art und Weise, wie man Jesus folgen soll. Es gibt Sachen, bestimmte Sachen, die wir glauben. Und wenn du sagst, du bist Christ, dann sagst du, du glaubst an gewisse Sachen. Und was du glaubst, führt zu was du tust. Was dein Glaube, der beeinflusst deinen Lebensstil. Und wenn du dein Leben möchtest verändern, vielleicht wenn du einen Bereich hast in deinem Leben, wo du sagst, oh, da habe ich einen Neujahrsvorsatz gemacht, das Jahr möchte ich das verändern. Hey, schau vielleicht auch genau, was du glaubst. Weil was du glaubst, zählt. Und drittens, unser Fundament ist wichtig. Als Kirche, als Church Alive, bauen wir nicht auf ein Fundament, von was auch immer im Trend ist. Oder was auch immer TikTok sagt, gerade wichtig ist. Wir bauen nicht auf dem, wo die News, die Nachrichten sagen. Wir bauen auf dem Fundament der Apostel. Epheser 2, 19 bis 20 sagt Folgendes: So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Epheser 2, 19 bis 20. Ich glaube, das sollte uns allen Ruhe geben und auch Frieden geben. Wir bauen nicht auf etwas, was sich morgen wieder ändert. Wir bauen auf etwas, das vor 2000 Jahren das Fundament von dem gelegt worden ist, und zwar von den Aposteln. Und der Grundstein, der Eckstein ist Jesus Christus selber, Alpha und Omega, Anfang und Ende. Warum schauen wir uns das apostolische Glaubensbekenntnis an? Wir sind verbunden mit etwas, das grösser ist als uns selber. Das ist das Erste. Zweitens, es ist wichtig zu wissen, was wir glauben. Und drittens, so ist das Fundament ist wichtig. Also, jetzt kommen wir zum apostolischen Glaubensbekenntnis. Und hier steht es, und es kommt auf die Leinwand. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und alle haben gesagt, Amen. Amen. Das, Church, ist sehr gut zusammengefasst. Alles, was wir glauben. Heute gehen wir durch den ersten Satz durch. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und der Text fängt an mit Ich glaube. Ich glaube. Das apostolische Glaubensbekenntnis fängt an mit Ich glaube. Es startet mit Ich. Es startet mit mir und mit dir. Es ist persönlich, es ist individuell. Ich weiß, die Serie heißt Wir glauben. Und wir glauben an das alles, das stimmt, wir glauben. Aber ich glaube, du kannst Teil von einer Church sein, du kannst da sein und jemand sagt, da vorne oder irgendwo steht, wir glauben an das und an das, aber innerlich sagst du, ich nicht. Du kannst dein Herz vom Kollektiven, von der Gemeinschaft distanzieren. Und darum fängst du an, nicht mit wir alle als Gemeinschaft glauben, sondern ich glaube. Nicht meine Mami glaubt, nicht meine Grosseltern glauben, nicht ich bin christlich aufgewachsen, weil so viele Leute würden behaupten in der Schweiz, sie sind christlich aufgewachsen, aber sie würden gleichzeitig sagen, sie glauben nicht an alles, was da in dem Glaubensbekenntnis steht. Und darum startet es mit ich. Das alles, wie gesagt, haben die Christen müssen vorlesen, bevor sie ins Wasser gegangen sind, um getauft zu werden. Ich glaube an das, haben sie gesagt. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube an Gott, den Vater. Und so weiter. Du kannst nicht aufgrund vom Glauben von deinen Eltern gerettet werden. Ja, weißt du, mein Vater hat geglaubt und darum glaube ich auch. Nein, du kommst nicht in den Himmel aufgrund von einem Glauben, wo du gelernt hast von jemandem. Du kommst nicht in den Himmel aufgrund von einem fremden Glauben. Du wirst nicht gerettet, weil deine Tante glaubt hat und immer wieder für dich betet hat. Du wirst gerettet aufgrund von deinem eigenen Glauben. Wegen deiner persönlichen Überzeugung. Ich glaube. Ich glaube. Nicht mein Nachbar hat mich eingeladen in die Church oder mein Freund oder meine Freundin und darum bin ich da. Ja, wir glauben. Ich glaube, wir alle startet an einem Punkt, aber ich hoffe, im Laufe der Zeit, du schaffst den Sprung von ihr glaubet zu, okay, ich glaube, wir glauben, zu ich persönlich glaube. Und ich habe wegen dieser Person in die Church gekommen, vielleicht bin ich gekommen, weil eben mein Nachbar mich eingeladen hat und das ist super, aber jetzt ist es persönlich geworden. Ich Glauben. Es ist nicht gemeinschaftlich, es ist individuell, es ist persönlich. Jemand hat mal gesagt, Gott hat kein Grosskind, nur Kind. Das heisst, du als Sohn oder als Tochter und Gott als dein Vater. Das heisst, das ist eine Generation. Er ist dein Vater, du bist sein Sohn oder seine Tochter, du bist sein Kind. Und dann steht da, Glaube, ich glaube. Es ist nicht, ich kann zitieren, oder ich kann es auswendig, oder ich kann es schreiben, oder ich verstehe es hier in meinem Kopf intellektuell, sondern ich glaube. Und das griechische Wort für das Verb glauben da ist gnosko. Und das ist nicht einfach, ich weiß es oder ich habe es verstanden. Es ist nicht 2 plus 2 ist wie viel? 4. Es ist ein tieferes Level von Wissen. Es ist, ich weiß es mit meinem Inneren. Und darum auf Deutsch, ich glaube. Es ist nicht einfach, ich weiß es, sondern ich bin tief überzeugt. Und so viele von uns in diesem Land sind in einer Familie aufgewachsen, wo Leute vom Glauben gewusst haben, aber nicht geglaubt haben. Andere sind in einem christlichen Haus aufgewachsen, jeden Sonntag in der Kirche gewesen. Auch dort müssen wir aufpassen, dass unser Glaube persönlich wird und auch persönlich bleibt. Auch mit unseren eigenen Kids, hey, unsere Hoffnung, unser Gebet ist, dass jedes einzelne von unseren Kids eines Tages kann sagen, ich glaube. Nicht mein Papi hat geglaubt oder mein Papi glaubt oder meine Mami glaubt, sondern ich glaube. Und das macht den Unterschied. Das macht einen riesigen Unterschied. Wenn du sagst, ich weiß es, ich verstehe es, hey, ich bete dafür, dass du durch diese Serie durch einen Schritt kannst machen Richtung ich glaube. Der zweite Punkt, den ich möchte erwähnen, ist, ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Das ist der zweite Punkt. Ich glaube an Gott, steht da. Ich glaube an Gott. So fängt es an. Und heute ist das ein Statement, wo Leute beleidigen in unserem Land, wenn du sagst, ich glaube an Gott. Wie kannst du an Gott glauben? Das ist mega krass, so komisch bist du. Damals, wo sie das geschrieben haben, das Dokument, ist es gewesen, wow, so cool. Du glaubst an Gott, an meinen Gott, dein Gott. Komm, zeig mir deinen Gott. Wir alle haben irgendeinen Gott. Hoffe, dein Gott ist okay mit mir und ich hoffe, dass mein Gott okay mit dir ist. Die Leute, die das Bekenntnis gelesen haben, haben sich wahrscheinlich damals gefragt, aber welchen Gott meint ihr? Es war eine polytheistische Gesellschaft. Es hat viele Götter gegeben. Aber da gibt es ein grosses Aber. Weil es steht da nicht einfach, ich glaube an Gott, sondern ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Anders gesagt, die Apostel haben gesagt, hey, du kannst an irgendeinen Gott glauben, das ist uns egal. Aber mein Gott, der ist allmächtig. Mein Gott, der ist grösser als eure Götter. Das impliziert das, was sie geschrieben haben. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Und sie verlieren keine Zeit in die Diskussion über Monotheismus versus Polytheismus versus Dualismus, was auch immer das alles gibt. Nein, das Statement steht drüber. Gott allmächtig. Unser Gott, mein Gott, dein Gott ist allmächtig. Unser Gott hat alle Kraft, alle Macht, alle Kontrolle, alle Stärke, alle Weisheit. Und das Wort allmächtig trennt das apostolische Glaubensbekenntnis und damit auch der christliche Glaube von so vielen anderen Glaubensrichtungen. Ah cool, du glaubst an Gott. Ich auch. Ja, ja, aber ich glaube an den Gott, der allmächtig ist. 1. Mose 1,1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Bibel fängt an mit einem klaren Statement, nicht mit einer Diskussion. Am Anfang Gott. Hä? Wo ist der Anfang? Von wo kommt Gott? Wer hat Gott kreiert? Was ist Gottes Name? Nein, es fängt an mit am Anfang Gott. Es fängt an mit einer Vorentscheidung. Mit einer Vorentscheidung. Mit einem Statement. So ist es. So wie wir auch so oft in den Tag starten, oder? Oh nein, ich muss heute mit meinem Chef reden. Oh, es wird ein schlechter Tag. Oh, ich muss heute den Test schreiben. Ah, dann werde ich eh nicht bestehen. Gott ist sowieso so böse auf mich, weil ich die letzten 2 Wochen nicht in der Church war. Oh nein. Und so weiter. Du hast schon vorentschieden, wie dein Tag wird sein. Und genau so ist es mit dem Glauben, mit Gott, mit der Bibel. Deine Vorentscheidung über Gott bestimmt, wie du zum Beispiel den Rest der Bibel wirst lesen. Am Anfang Gott. Am Anfang Gott. Ein Statement. Das ist keine Diskussion. Und ich glaube, darum ist es so herausfordernd für uns, zuerst zu glauben und dann zu sehen, das, was wir glauben. Wir Menschen, wir leben die Wissenschaft das Wissen, die Genauigkeit, wenn ich es nicht anlängen kann, dann ist es überhaupt wahr. Und so viele Leute sagen, Gott, zeig mir. Und dann folge ich dir nach. Aber Gott sagt, hey, nein, lauf. Folg mir nach. Und dann zeige ich es dir. Dann wirst du sehen. Ich glaube, das ist wieder das Tiefe, ich glaube und dann sehe ich es. Nicht ich muss es sehen, damit ich glauben kann. Das ist eine Vorentscheidung. Ich glaube tief in mir, innen. Ich glaube an Gott, ich glaube an den Allmächtigen. Nicht einfach an einen Gott, sondern an den allmächtigen Gott, der alles unter Kontrolle hat. Und das kann machen, was niemand anders kann machen. Der dritte Punkt heute ist, ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube, dass er allmächtig ist, nicht einfach irgendein Gott. Er ist gross, er ist mächtig, kraftvoll. Und dann schreibt der Apostel, ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Gott, den Vater. Von all den Eigenschaften, von all den Merkmalen, die man hätte können schreiben, sie entscheidet sich, der Apostel entscheidet sich für Vater. Wir dienen nicht nur am allmächtigen Gott, sondern auch Gott, dem Vater. Und auch Jesus erinnert uns im bekannten Gebet, Vater unser, dass wir sollen anfangen mit unser Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel. Der Martin Luther, der grosse Reformator vom 15. Jahrhundert, als er in der katholischen Kirche war, er hätte nie den Satz unser Vater wollen sagen am Anfang vom Vater unser. Jedes Mal, wo sie das beten mussten, in der Kirche, hat er gesagt, den Satz den kann ich nicht sagen. Er hat das Bild von Gott als Vater nicht mit seinem irdischen Vater können verbinden. Das ist krass. Und er hat auch darüber geschrieben. Er war so verletzt gewesen. Er war so hässig auf den biologischen Vater, bis er realisiert hat, der himmlische Vater, der ist anders. Ich habe mit dem himmlischen Vater eine persönliche Beziehung. Der hat immer Zeit für mich. Er liebt mich. Und ich kann mit ihm reden, wenn ich will und wie ich will. Und der Vater ist ein guter Vater. Ich brauche keinen Beichtstuhl, um mit Gott, mit dem Vater zu reden. Ich kann direkt zu dem Vater gehen. Er ist kein Gott, der weit weg ist. Und das war mit dem Grund, warum der Luther aus der katholischen Kirche auch austreten ist. Ich glaube, an Gott allmächtig ist schon ein mega krasses Statement damals für die Leute. Aber ich glaube, ich glaube an Gott, den Vater, ist noch eine Stufe verrückter gewesen. Auch für uns heute. Weil der Gott ist ein guter Vater. Er ist nicht ein Vater, wo du nicht weißt, hey, wenn du einen Fehler machst, dann wird er den ganzen Tag durchdrehen. Oder dir so festhauen, dass du die ganze Woche wirst Schmerzen noch spüren. Der Gott möchte eine persönliche Beziehung mit dir haben. Er ist nicht nur allmächtig, er ist nicht nur gross, majestätisch, gerecht, herrlich, heilig. Nein, er ist auch Vater, dein Vater. Er redet zu uns. Wir reden mit ihm. Er ist mein Gott, aber er ist auch mein Vater. Und Jesus nennt Gott Vater 186 Mal im Neuen Testament. 186. Mein Vater sagt, mein Vater wird euch zeigen, mein Vater wird das machen. Mein Vater, mein Vater, mein Vater, mein Vater. Es gibt nur ein einziges Mal, wo Jesus Gott Gott nennt, und zwar auf Hebräisch Elohim. Das bedeutet Herrscher oder Schöpfer. Und das ist am Kreuz, wo er sagt, mein Gott, Elohim, Elohim, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Er hat Gott in dem Moment nicht Abba Vater genannt, weil er gewusst hat, er zahlt gerade in dem Moment den Preis, damit wir 2000 Jahre später können dem Gott Vater sagen. Er hat den Preis gekannt, den er zahlen musste für die Leute, die an ihn würden glauben. Und damit wir ihn nicht nur Gott nennen können, nicht nur Herrscher, Schöpfer, Allmächtig, sondern auch Vater. Wie krass ist das? Wir werden von Gott, dem Vater, selber als seine Kind adoptiert. Römer 8,15, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Galater 4,6. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. So stark. Theo, vielleicht kannst du früher kommen. Weil wir an Gott glauben und der Heilige Geist in uns ist, es gibt etwas in uns, das nach Gott, dem Vater, ruft. Und der Vater ist der beste Vater, den du jemals kannst haben. Und ohne respektlos zu sein, ob du den besten oder den schlechtesten Vater gehabt hast oder hast, oder ob du deinen Vater niemals hast können sehen, dein Vater ist nicht im Vergleich zu Gott, dem Vater. Warum? Weil Gott, der Vater ist immer konstant, ist immer treu, ist immer ermutigend, ist immer liebevoll, ist immer bedingungslos, ist immer nah, immer bereit. Er rennt nicht davon. Er sieht dich nicht als Fehler, er sieht dich nicht als Unfall, er sieht dich nicht als Last, er sieht dich als Sohn, als Tochter. Und ja, ich glaube, wir müssen den allmächtigen Gott sehen. Da steht es ja auch. Gott, der Allmächtige. Aber wir müssen ihn auch als Vater sehen. Unser Vater, mein Vater. Die Frage ist, wie siehst du Gott? Nur als gross, als machtvoll, als stark, vielleicht weit weg? Oder siehst du ihn auch als Vater? Der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer sagt, und ich liebe das Zitat, es kommt gerade auf die Leinwand, das rechte Gebet ist nicht ein Werk, eine Übung, eine fromme Haltung, sondern es ist die Bitte des Kindes zum Herzen des Vaters. Es ist die Bitte des Kindes zum Herzen des Vaters. So, unser jüngstes Kind, der Nael, der ist 1,5. Er hat diese Woche zum ersten Mal ganz klar und bewusst zu mir können Papa sagen. Seit ein paar Monaten sagt er Appa oder Mappa oder Papa, 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 Papa oder wie auch immer. Aber was er schon lange machen kann, ist zu mir kommen und seine Hände erheben. Einfach das. Zu mir kommen und das machen. Seine Hände erheben. Er muss nichts sagen und ich weiß schon, was er will. Er muss nichts sagen und er weiß schon, was sein Papa wird machen. Er wird ihn auflüpfen. Er wird ihn zu sich nehmen. Und ich glaube, wie der Bonhoeffer sagt, das ist die beste Haltung, die wir können haben, wenn wir Gott suchen. Hände erheben zum Vater und sagen, Gott, Vater, da bin ich. Da bin ich. Ich glaube, auch in dieser Zeit, Revive-Zeit von Gebet und Fasten, die nächsten 3 Wochen, wir fangen morgen an, hey, komm zu ihm, wie zum Vater. Es ist eine Beziehung, es ist persönlich. Und übrigens, darum sagen wir auch im Gottesdienst, erhebe deine Hände im Worship oder erhebe deine Hände im Gebet. Es ist nicht fromm, es ist nicht religiös. Es ist, weil in uns allen gibt es einen Schrei von unserem inneren Kind nach seinem Vater, nach seinem himmlischen Vater. Gott, ich weiß, du bist da. Vater, ich weiß, du bist da. Kannst du mich auflüpfen? Ich weiß, kannst du mich in deine Arme nehmen? Gott, ich weiß, du bist da. Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich brauche dich. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Und mit dem nächsten Punkt bringen wir die Predigt zum Schluss. Ich glaube an den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist der 4. Punkt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das Statement, dass unser Gott der Schöpfer vom Universum ist, war auch ein Clash damals in dieser Kultur, nicht nur in der Schweiz, im 2024. Die Mesopotamier, die Babylonier, die Ägypter, die hatten auch eine eigene Schöpfungsgeschichte gehabt. Und wir haben keine Zeit, um die ganze Geschichte zu erzählen. Aber die Geschichte erzählt, dass die Welt aus einem Krieg entstanden ist zwischen Göttern. Und dass die Sterne, dass die Erde, die Sonne, der Mond, das sind Überreste von toten Göttern. Sie haben geglaubt, dass das Universum aus Krieg, aus Wut, aus Zufall entstanden ist und dass Marduk der Gott ist. Der Marduk, das ist ein Gott, der immer wieder im Alten Testament vorkommt. Und das ist ein Gott von den anderen Völkern als Israel. Was erzählt aber die biblische Schöpfungsgeschichte? Die Welt ist nicht aus Krieg entstanden. Es ist nicht entstanden, weil Gott hässig war auf die Welt. Sondern es ist entstanden aus Ruhe. Es war kein Zufall, sondern es hat einen Rhythmus gegeben, ein Muster gegeben. Es ist entstanden nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Was glauben wir? Wir glauben an den Schöpfer vom Himmel und von der Erde, der gerettet hat und die Welt ist entstanden. Sein Name ist Yahweh. Und er hat die Welt geschaffen mit Absicht, mit Design, mit Liebe. Er hat alles kreiert, was du kennst und was du noch wirst kennen in deinem Leben. Und das schließt uns auch mit ein. Vielleicht bist du eine Überraschung für deine Mami, aber nicht für Gott. Gott hat dich kreiert mit Absicht. Er hat dich designt, bevor du da warst. Und 1. Mose verliert keine Zeit, uns zu sagen, wie lang das die 7 Tage waren. Sind es wirklich 7 Tage? Oder 7 Millionen Jahre? Oder 7 Jahre? Oder 7 Milliarden? Das alles macht keinen Unterschied. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Was zählt ist, ob wir an den Gott glauben, der allmächtig ist. Ob wir an den Gott glauben, der unser Vater ist. Und ob wir an den Gott glauben, der uns der Schöpfer vom Himmel und von der Erde ist. Und wenn es ein Design gibt, hey Church, das heisst, es gibt Absicht. Es gibt Absicht mit mir, mit dir. Wir sind mit Absicht, für eine Absicht kreiert worden. Und zwar dem allmächtigen Gott, dem himmlischen Vater zu dienen und ihn anzubeten. Und das heisst, du kannst durchs Leben gehen und sagen, es gibt Sinn im Leben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Und ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an den, der alles kreiert hat. Das heisst, es gibt Absicht, es gibt Sinn. Er hat mich kreiert. Ich bin nicht das Produkt vom Zufall. Ich suche nicht mehr nach Sinn irgendwo anders, sondern ich finde Sinn in Gott. Und Church, das apostolische Glaubensbekenntnis startet mit einem extrem wichtigen Satz. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir haben noch ein paar Sätze bis Ende Februar, die auch wichtig sind. Aber es startet alles mit Ich glaube. Und wie wäre es, wenn wir mit dieser Zuversicht in das Jahr würden starten? Dass wir an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer, glauben. Ich glaube. Wie wäre es, wenn du nochmal zu dem Schluss kommen und sagen, ich gehe nicht nur in die Kirche, sondern ich glaube. Ich bin nicht einfach ein Kirchengänger. Ich liebe nicht nur die Gemeinschaft, die wir hier haben, sondern ich liebe den Gott. Ich glaube. Ich glaube an Gott. Ich glaube, dass der Gott seinen einzigen Sohn Jesus ans Kreuz geschickt hat, damit wir überhaupt eine Beziehung können haben mit ihm, damit wir das ewige Leben können haben. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen, ist auferstanden, hat den Tod besiegt. Ich glaube an den Gott. Wie wäre es, wenn wir würden sagen, nicht nur wir als Church, sondern ich persönlich bin überzeugt, ich glaube an Gott. Er ist mit mir, er ist für mich. Amen. Können wir zum Schluss von dieser Predigt noch aufstehen und ich würde sehr gerne für euch alle beten. Und wir können unsere Augen zumachen und wenn diese Predigt etwas in dir gemacht hat, hey, kannst du deine Augen zumachen, kannst du deine Hände erheben, wenn du möchtest. Ich würde beten, aber dann zeigst du auch, hey, ich möchte mit eingeschlossen werden in diesem Gebet. Gott, mach ein Werk in uns. Gott, mach ein Werk in uns, das sagt, es ist persönlich. Es ist nicht nur der Glaube von meinen Eltern oder der Glaube von dieser Church, sondern es ist, ich glaube. Ich glaube an dich, Gott. Und Vater, wir beten am Anfang von diesem neuen Jahr, dass wir sagen, ich glaube. Vielleicht, wenn wir Sachen vergessen haben oder vielleicht, wenn wir den Glauben nur aufgrund von dem Glauben von weiss nicht wie viele Jahren leben, dass du uns frisch begegnest. Am Anfang von dem Jahr. Ich glaube. Gott macht es persönlich in uns. Wir beten auch, dass wir dich als allmächtigen Gott kennenlernen können. Kraftvoll, majestätisch. Der Gott, der Wunder, Zeichen, Kraft zeigt. Der Gott, der Durchbruch bringt. Und Vater, ich bitte, dass du Durchbruch bringst, wenn es Leute gibt in diesem Saal, die sagen, hey, ich brauche in dem oder in dem Bereich, in einem Bereich von Heilung oder in der Familie, wo immer, wenn es Wünsche gibt, Träume gibt, die noch nicht zum Leben gekommen sind. Ich bitte, Herr, dass du Durchbruch schenkst. Ich bitte, Herr, dass du uns als Vater auch begegnest. Nöch, interessiert, immer da. Der Vater, der uns nie verlässt, der uns nie vergisst und der uns Wunden gibt von einem irdischen Vater. Ich bitte, Herr, dass du diese Wunden heilst. Dass du heilst mit Kraft. Dass du Wunder tust. Sodass wir dich erleben können als Vater. Dass wir können sagen, Gott, du bist nicht nur allmächtig, sondern Vater. Und danke, Vater, dass wir mit Absicht kreiert worden sind. Dass es Sinn gibt in unserem Leben. Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist, damit wir Sinn in dir finden können.